aus unserem Hauptstadtstudio Informationen von Gudula Geuter, 13 Uhr und bald 23 Minuten. Es sind unruhige Zeiten, auch für die katholische Kirche in Deutschland. Und dann das, der bisherige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat vor kurzem angekündigt, nicht mehr weiterzumachen. Bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz gerade in Mainz ist jetzt ein neuer Vorsitzender gewählt worden. Es wird Georg Betzing, Bischof von Limburg. Andreas Mein aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft ist bei mir jetzt im Studio. Was wissen Sie, was wissen wir über Georg Betzing?
Also ich weiß, dass Georg Betzing 58 Jahre alt ist. Damit gehört er zur Gruppe der unter 60-Jährigen. Ältere Kandidaten kamen überhaupt nicht in Frage. Betzing ist seit fast 4 Jahren Bischof in Limburg, einem Bistum mit rund 600.000 Katholiken. In der Bischofskonferenz leitet er die Unterkommission für den interreligiösen Dialog. Diese Unterkommissionen sind vergleichbar mit Ausschüssen in Bundes- oder Landtagen. Und interreligiöser Dialog ist ja nicht ganz unwichtig. Betzing ist geboren in Kirchen bei Siegen. Er studierte Philosophie, Theologie an den Unis Trier und Freiburg. Dann wurde er zum Priester geweiht und fortan ging es bergauf. Er leitete das Priesterseminar in Trier und dann wurde er dort Generalvikar. Und dann eben September 2016, das schwierige Erbe schlechthin. Er wird Nachfolger des Skandalbischofs Franz Peter Thebarts van Elst. Der war ja wegen der Kosten seiner 31 Millionen Euro teuren Bischofsresidenz in die Schlagzeilen geraten. Also das ist kein einfaches Erbe gewesen.
Also so viel zu einigen Stichworten zu Bischof Georg Betzing. Jetzt interessiert uns Journalisten ja immer, wo wir gerade viel über Reformen innerhalb der katholischen Kirche reden. Ist das nun ein Reformer, der das vorantreiben wird, oder ist das ein eher Konservativer, der Reformen und neue Wege bremsen wird?
Ich schätze das so ein, dass es ein Mann der Mitte ist. Kollegen, die ihm nahestehen, die sagen, dass er gut vermitteln kann zwischen konservativen Positionen in der Bischofskonferenz und dem Reformflügel. Er selbst positioniert sich in innerkirchlichen Debatten eher als Reformer. Ein Beispiel, er hat die Aufhebung des Pflichtzölibats angeregt. Ich zitiere ihn mal wörtlich aus einem Interview. Da sagt er, ich glaube, es schadet der Kirche nicht, wenn Priester frei sind zu wählen, ob sie die Ehe leben wollen oder ob sie ehelos leben wollen. Zugleich sei es aber wichtig, den Zölibat als Lebensform zu retten und auch den Ausschluss von Frauen vom katholischen Weiheamt sieht Betzing kritisch. Und er war ja auch der Gastgeber der ersten Synodalversammlung in Frankfurt, also Stichwort synodaler Weg. Diesen Reformdialog verteidigt er massiv gegen Kritiker.
Zum Schluss vielleicht noch kurz, weil es ja viele Namen gab, die im Gespräch waren vorab. Es war eine völlig offene Situation. Hat Sie diese Wahl jetzt überrascht?
Also um ehrlich zu sein, ich habe durchaus auf andere Kandidaten getippt. Ich hatte zum Beispiel auch den Bischof von Essen auf dem Zettel, habe ihm gute Chancen eingeräumt, also Franz Josef Overbeck. Aber der ist womöglich noch stärker vom Konservativen zum Reformer geworden. Und Betzing ist wohl der Vermittler, der Mediator. Und der stand auch bei einigen Kollegen ganz oben auf der Liste. Zumal, aber das kann ich jetzt nicht aus eigener Anschauung bestätigen, anders als bei seinem Vorgänger Kardinal Marx. Aber Betzing soll wohl auch ein sehr jovialer, redegewandter Typ sein.
Und das ist ja auch eine entscheidende Qualität für den nächsten Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Andreas Mein. Und wir kommen gleich zum nächsten Besuch im Studio und damit zum Sport hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Mittag. Der deutsche Fußball hat seit heute wieder einen Vertreter auf internationaler Bühne. Die Delegierten des UEFA-Kongresses in Amsterdam haben Rainer Koch, den Vizepräsidenten des DFB, in das Exekutivkomitee der Europäischen Fußballunion gewählt, also in das höchste Entscheidungsgremium. Andrea Schülke aus unserer Sportredaktion. Was bedeutet das für den deutschen Fußball?
Dass der deutsche Fußball erstmals seit einem Jahr wieder eine Stimme hat in dem höchsten Entscheidungsgremium des europäischen Fußballs. Die hatte er nämlich verloren, als der frühere DFB-Präsident Reinhard Grindel zurücktreten musste und er auch sein Amt in der UEFA abgegeben hat oder abgeben musste. Und mit Rainer Koch hat jetzt der deutsche Fußball erstmal wieder eine internationale Stimme.
Und wie wird er diese internationale Stimme nutzen? Anders gefragt, was wird seine Aufgabe sein?
Ja, er muss natürlich den deutschen Fußball auf internationaler Ebene vertreten, muss die Interessen vertreten. Und dabei kommt es jetzt vorrangig darauf an, im Hinblick auf die Fußball-Europameisterschaft 2024, die ja in Deutschland stattfindet, da ja den deutschen Fußball intensiv zu vertreten. Und im Deutschen Fußballbund ist Rainer Koch ja Vizepräsident zuständig für Amateure. Und er hat auch angekündigt, jetzt im Rahmen seiner Tätigkeit bei der UEFA auch mehr Bewusstsein für die Fußballbasis schaffen zu wollen.
Ein wichtiges Thema bei der Veranstaltung in Amsterdam, bei diesem Kongress, war auch der Einfluss des Coronavirus, wie in allen Bereichen in diesen Tagen, auf den europäischen Spielbetrieb. Wie wurde das dort thematisiert?
Dominic Blanc hat das thematisiert. Er ist der Präsident des Schweizerischen Fußballverbandes und hat da nochmal auf die Situation hingewiesen, dass ja in der Schweiz bis mindestens zum 23. März alle Großveranstaltungen abgesagt sind. Und dazu gehören natürlich auch Fußballspiele. Das hat Einfluss auf die Ligaspiele und den Ligabetrieb. Und sollte diese Situation weiter anhalten, erbat er Hilfe von der UEFA.
If this situation continues for a longer period of time, we will probably not be able to avoid discussing financial aid with UEFA.
Wir werden also nicht verhindern können, sehr wahrscheinlich mit der UEFA auch über Geld zu sprechen.
Von der Situation in der Schweiz ist ja auch ein deutscher Club betroffen, Eintracht Frankfurt nämlich. Der muss am 19. März in der Europa League beim FC Basel spielen. Gibt es dazu irgendwelche Informationen?
Zögerlich auf die Frage, ob dieses Spiel jetzt verschoben werden muss oder vor leeren Rängen stattfindet, sagte der Generalsekretär der UEFA, das würde erst kurzfristig, ganz kurz vor Spielbeginn entschieden. Aber Theodore Theodoridis hat verkündet,
we have established a working